Manchmal braucht es kraftvolle Worte, sinnige Sprüche, einprägsame Wortspiele, Formeln, die man einfach nicht vergisst. Einmal hin, alles drin. Klar, dass wir da einkaufen. Und Autoaffine unter uns erinnern sich vielleicht an den Hersteller, der damit geworben hat, dass ihm nichts unmöglich ist. Und natürlich haben einige von uns Freude am Fahren. Das Ganze wird dann versichert bei dem Fels in der Brandung oder bei denen, die den Weg frei machen. Und für die Momente, die man sich nicht kaufen kann, gibt's halt die Karte mit den kleinen bunten Kreisen. Anlässlich des Valentinstages haben wir unseren Liebsten die wahrscheinlich längste Praline der Welt geschenkt und guten Freunden ein Küsschen gegeben. Alle anderen wurden mit bunten Gummizucker froh, Kinder und Erwachsene ebenso. Anschließend wurde alles mit der klügeren Zahnbürste, die nachgibt, geputzt und mit dem besten Mundwasser der Welt ordentlich nachgespült. Am Abend des Valentinstages haben wir dann die schönste Romanze des Jahres schluchzend geguckt und natürlich mit Tempo die Nase putzend geschneuzt. Wir sind doch nicht blöd. Manchmal braucht es solche Parolen, die mit kurzen Worten umreißen, worauf es ankommt. Losungen, die gegen das Offensichtliche angehen und mit deren Hilfe man das Unmögliche wagt. Auch wir in der Gemeinde und als Fromme überhaupt sind reichlich mit guten Losungen ausgestattet. Wir setzen sie bewusst vorsichtiger ein und wählen sie mit mehr Bedacht als meine lose Zusammenstellung von Werbesprüchen soeben. Ich erinnere mich zum Beispiel an ein Wort, das ist wirklich schon sehr lange her, da war ich noch Jugendpastor im GJW und zu dieser Zeit hatten wir uns verabschiedet mit Take Care, angelehnt an Apostelgeschichte 20, pass auf dich auf. Ein schöner Abschiedsgruß. Menschen in schwierigen Situationen sagen wir einfach nur die Worte, der Herr ist doch dein Hirte. Und sofort wissen wir, was mit diesem Psalmenwort verbunden ist. Und wie oft sprechen wir Menschen zu, du bist doch Gottes Sohn, du bist doch Gottes Tochter. Dein Name ist doch bei Gott bekannt. Gott kennt dich mit deinem Namen. Und Menschen, die in schwierigen Situationen leben und Trost benötigen, denen sprechen wir zu, wer will uns scheiden von der Liebe Gottes? Nichts kann uns doch von ihm trennen. Ja, und Florian hat es schon gesagt, wenn wir zu Mitarbeitertreffen einladen und wieder nur einmal eine kleine, traute Runde zusammensitzt, dann fällt eben dieses Wort, wo zwei oder drei. Vielmehr müssen wir gar nicht sagen, damit sich dieses Wort in seiner tröstlichen Komponente entfalten kann. Wo zwei oder drei. Wie oft ist mir dieser Bibelvers schon zum Trostwort geworden. Immer dann, wenn ich mich über Engagement, über mehr Beteiligung oder regeres Interesse gefreut hätte, tröste ich mich mit diesen Worten. Wo zwei oder drei zusammen sind, da bin ich mitten unter ihnen, sagt Jesus. Früher gab es dazu sogar ein Lied, wo zwei oder drei zusammen sind. Ich weiß nicht, kennt ihr das? So, wo zwei oder drei in Men zusammen. Super. Danke. Super, es klappt. Am schönsten ist dieses Lied immer dann, wenn es ganz viele ganz laut gesungen haben. Wo zwei oder ne und so weiter und so fort. Eine wunderbare Losung. Wo zwei oder drei, die Formel der Entmutigten, der Verzagten, der Desillusionierten. Eine Trostformel, ein letzter Halm, an den ich mich klammere, um doch nicht aufzugeben. Wenigstens zwei, weniger geht auch nicht. Ein Seufzer. Wo zwei oder drei. Und wie oft haben wir nur zu zweit oder manchmal auch zu dritt um etwas gebetet und das ganz in der Hoffnung, dass Jesus unsere Gebete erhört. Und wie oft ist nichts geschehen. Wie oft haben wir gebetet, dass sich ein Mitarbeiterkreis eben doch vergrößern möge von mehr als nur 2 oder 3. Und dann saßen doch am Ende die berühmten 2 und 3 in der Runde. Wo 2 oder 3 ermutige ich mich und gebe mich dann auch mit unbeantworteten Fragen zufrieden. Ich tröste mich mit 2 oder 3. Ich trauere dem verpassten Chancen nach und ich verbiete mir das Schielen nach den großen Zahlen, verbiete mir die Hoffnung auf Mitarbeit der einer oder des anderen, verbiete mir den Traum von der, naja, großes Wort, Erweckung. Nein, mein Lieber, sage ich mir, nur 2 oder 3 und gehe fleißig an meine Arbeit. Ich könnte jetzt lange über dieses Trostwort predigen und was gäbe es da nicht alles zu sagen. Florian hat es angedeutet. Nur 2 Leute beten und verändern den Gang der Welt. Was für eine Perspektive. Was für eine ermutigende Schau auf unsere doch kleinen Kreise. Doch bevor ich in Euphorie ausbreche, mahnt der gründliche Exeget in mir, lies doch mal den gesamten Abschnitt und schau nach, was da wirklich steht. Und so lese ich Verse aus Matthäus 18. Und da heißt es, sündigt aber dein Bruder, so geh hin und weise ihn zurecht zwischen dir und ihm allein. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder gewonnen. Hört er auf dich nicht, so nimm noch einen oder 2 zu dir, damit jede Sache durch 2er oder 3er Zeugenmund bestätigt werde. Hört er auf die nicht, so sage es der Gemeinde. Hört er auch auf die Gemeinde nicht, so sei er für dich wie ein Heide und Zöllner. Luther-Übersetzung. Wahrlich, ich sage euch, alles, was ihr auf Erden binden werdet, soll auch im Himmel gebunden sein. Und alles, was ihr auf Erden lösen werdet, soll auch im Himmel gelöst sein. Wahrlich, ich sage euch, wenn 2 unter euch einig werden auf Erden, worum sie bitten wollen, so soll es ihnen widerfahren von meinem Vater im Himmel. Denn wo 2 oder 3 versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Ihr Lieben, mein Lieblingswort für dezimierte Mitarbeiterkreise und unfreiwillige Kleinstgruppen entpuppt sich als ein Wort der Krise. Da hat jemand sein Ziel verfehlt. Da ist einer schuldig geworden an Gott und an Menschen. Da ist Sünde passiert. Sünde als ein Verstoß gegen Gottes gute Ordnungen für uns Menschen und für uns als Gemeinde. Regelwerke möchten uns ja helfen, Fehler und Verstöße zu vermeiden. Gottes gute Ordnung, seine Gebote, seine Weisungen, die Bergpredigt vielleicht, das Gebot der Nächstenliebe und so viele mehr wollen uns doch gerade darin helfen, Fehler zu vermeiden, nicht schuldig zu werden an Gott und an Menschen. Und doch entdecke ich, zumindest bei mir gebe ich zu, manchmal eine sehr menschliche Reaktion. Nämlich, dass noch mehr Regelwerke mich dazu provozieren, gegen das Regelwerk zu verstoßen. Und so sinnvoll und gut Gebote sind und so sehr Hinweise schützen können, sie haben immer etwas in mir ausgelöst, dass ich denke, nee, jetzt gerade nicht. Ein großes Schild, betreten verboten, das Eis hält nicht. Wie viele Menschen werden auch heute probieren, auf der letzten Scholle eines Baches, eines Teiches, zu probieren, ob das Eis nicht doch hält. Ein Regelwert legt dazu ein, es zu übertreten. Wir fühlen uns provoziert. Manchmal schränkt es uns ein. Manchmal denken wir, das ist doch Bevormundung, was da steht. Wir fühlen uns ausgebremst und das erst recht, wenn eine Regel, eine Ordnung, eine Vorschrift überhaupt nicht sinnvoll erscheint. Regeln können ihre Übertretung provozieren. Das wird manchen Menschen zum Problem. Und ja, wir Menschen sind fehlerhaft. Wo das Gesetz kommt, sagt Paulus an anderer Stelle, da wird die Sünde überdeutlich. Und mit jedem neuen Gesetz werden neue Verstöße möglich. Weil wir Menschen Unrecht begehen, uns gegenseitig stören oder sogar schuldig aneinander werden können. Das beinahe Kuriose in diesem Text ist, Jesus geht davon aus, dass wir Menschen, ja auch gerade wir Menschen in seiner Gemeinde, aneinander schuldig werden. Er stellt einen Kasus auf, der für ihn ganz selbstverständlich scheint. Wenn aber dein Bruder sündigt, die Schwestern sind damit eingeschlossen. Wenn aber deine Schwester und dein Bruder sündigt, ein Regel, ein Kasus, wenn das passiert und Jesus rechnet damit, dass es passieren wird. Und wir wissen aus eigener Erfahrung nur zu gut, dass es passiert. Es passiert, dass wir jemanden verletzen. Es passiert, dass wir aneinander schuldig werden. Und dann ist es gut, dass wir das bewusst zur Kenntnis nehmen. Ihr Lieben, verdrängen, verschweigen oder gar verleugnen von Schuldigwerden führt in die Irre. Jesu Feststellung, dass wir aneinander schuldig werden, öffnet uns einen Weg in einen fruchtbaren Prozess in Vergebung und Versöhnung. Störfälle sind also nicht zuerst eine Gefahr für unsere Gemeinde, sondern Störfälle sind eine Chance zur Hilfe, eine Chance zur Versöhnung, eine Chance zur Kommunikation, zur Lösungsfindung. Und damit sind Störfälle, so paradox sich das anhören mag, die Chance einer guten geistlichen Erfahrung und einer sich erneuernden Gemeinschaft. Denn wir müssen uns nicht mit der Schuld abfinden, sie verdrängen oder ignorieren. Die Gegenwart Jesu macht uns doch frei, hilft uns doch, der Schuld zu begegnen, die Schuld zu benennen und Schuld auch auszuräumen. Und deswegen ist es kein Zeichen von Toleranz und kein Akt barmherzigen Respektes, Schuld und aneinander schuldig werden zu verschweigen oder zu übersehen oder unter den berühmten Teppich zu kehren. Im Gegenteil, das, sagt Jesus, ist lieblos. Nicht behobene Störfälle, unter den Teppich gekehrte Konflikte, die sind lieblos, denn sie zerstören das Leben. Und deswegen sagt Jesus, es muss das Anliegen einer ganzen Gemeinde sein, gegen die Schuld anzugehen, gegen die Schuld anzugehen, die Menschen schädigt, die Menschen kränkt, die Menschen verbittert, entzweit, belastet oder zerreißt. Gemeinde, die alles gleichgültig unter sich geschehen ließe, wäre über kurz oder lang auch den Menschen gleichgültig gegenüber. Und deswegen leben wir auch mit einer gewissen Spannung immer wieder und immer aufs Neue in unserer Gemeinde. Leben in dieser Spannung zwischen einerseits den manchmal sehr ernüchternden Wahrnehmen, dass Regeln Störfälle provozieren, auch unter uns und auch in unserer Gemeinde. Und auf der anderen Seite dennoch die Bereitschaft mitzubringen zu einem leidenschaftlichen Eintreten gegen alles, was stören will, was Menschen zerstören will, was Menschen in Schuld verhaften will. Und deswegen sagt Jesus weiter, wenn aber deine Schwester oder dein Bruder sündigt, dann geh hin. Das klare Nein zum Unrecht beinhaltet nicht das Nein zu dem Menschen, der schuldig geworden ist, sondern zu diesem Menschen steht ein engagiertes Ja. Und das Gesicht dessen, der einen Störfall ausgelöst hat, wird gewahrt und eben nicht beschädigt. Ein schuldig gewordener Mensch wird nicht geschnitten, sondern er wird aufgesucht, damit er wieder und ohne Beschädigung in die Gemeinschaft der, wie Paulus schreiben kann, erlösten Sünder zurückkehren kann. Und damit dreht Jesus die Vorzeichen um. Denn normalerweise erwarten wir ja, dass derjenige, der schuldig geworden ist, zu mir kommt, zu Kreuze gekrochen kommt und sich bei mir entschuldigt. Doch da kann man manchmal ganz schön lange warten. Denn Schuld hat die Eigenschaft, uns Menschen zu isolieren. Schuld macht einsam. Und deswegen ist es nicht gut, wenn wir immer versuchen, unsere Probleme selbst in den Griff zu bekommen. Und auch wenn wir es manchmal noch so gern beteuern, danke, ich muss da allein durch, nein, musst du nicht. Gott stellt uns Menschen zur Seite, durch die er uns helfen will. Sind wir bereit, diese Hilfe anzunehmen? Jesus dreht die Dinge um. Nicht der Schuldige kommt zu mir, sondern Jesus sagt, wenn aber deine Schwester oder dein Bruder schuldig geworden sind, dann geh du zu ihm. Ich als derjenige, der allen Grund hätte zu sagen, nö, mache ich nicht, auf mich setzt Jesus den ersten Schritt der Versöhnung. Auf mich setzt er die Hoffnung, dass ich es schaffe, obwohl ein anderer, eine andere an mir schuldig geworden sind, den ersten Schritt zu gehen. Und dann sagt Jesus einen sehr, sehr bemerkenswerten Satz, der leider eine sehr unglückliche Historie durchlaufen hat. Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr etwas auf der Erde bindet, wird es im Himmel gebunden sein. Und wenn ihr etwas auf der Erde löst, wird es im Himmel gelöst sein. Das Wort vom Binden und vom Lösen, das in so vielen unsäglichen Kontexten schon seine Erwähnung fand, dieses Wort vom Binden und Lösen auf der Erde und im Himmel hat also etwas mit meinem Umgang, mit Schuld, mit Vergeben und mit Verzeihen zu tun. Und da wird es sehr, sehr knifflig. Denn die meisten Menschen, und ich schließe mich da durchaus mit ein, wir sind Meister darin, andere Menschen in ihre Schuld zu verhaften, in ihre Schuld zu binden, sie darin festzulegen. Die hat das gesagt. Der hat das getan. Und wir binden Menschen darin in ihre Schuld. Wir binden Menschen an ihre Schuld, indem wir unsere eigene Schuld verdrängen, vielleicht unter den Teppich kehren oder aber, und ich finde das ganz schön, dass du diese Pflanze mitgebracht hast, weil ich habe das Negativbeispiel dazu, dass wir die Schuld wie in einem Gemüsebeet einbuddeln und die Erde darüber schieben und stillschweigend hoffen, dass daraus doch noch irgendwie etwas Gutes werden könnte. Und manchmal nach 10, nach 15 oder nach 20 Jahren treibt diese tief vergrabene Schuld seltsame Blüten. Auf einmal merken wir, dass da eine Störung ist und wir wissen gar nicht mehr, woher sie kam. Und das in der irrsinnigen Annahme, es werde schon blühen, das, was auf diesen Flecken der Schuld gepflanzt wurde. Ihr Lieben, wir binden Menschen an ihre Schuld, wenn wir Konflikte verdrängen, statt sie anzuschauen. Indem wir einander aus dem Weg gehen, anstatt Wege zueinander zu finden. Indem wir uns anschweigen, statt klärende Worte zu suchen oder gar um Verzeihung zu bitten. Das Fatale ist, wir binden diese Schuld nicht nur irdisch und ganz menschlich hier unten an Menschen, sondern dieses Binden von Menschen an ihr schuldig geworden sein hat Auswirkungen auf das geistliche Leben einer ganzen Gemeinde. Schuld, verschwiegene, unterdrückte, verdrängte, nicht vergebene Schuld, sie macht kaputt. Sünde ist zerstörerisch. Und dann hilft auch das Gebet von zwei oder dreien nicht mehr viel. Denn was wir auf Erden binden, wie wir Menschen festlegen auf das, was wir einmal in ihnen gesehen haben oder was sie uns einmal gesagt oder getan haben, das hat Auswirkungen auf das, wie wir miteinander in der Gemeinde leben. Das Wundervolle, das Befreiende und so herrlich Schöne daran ist, was wir auf Erden lösen, das ist auch im Himmel gelöst. Das vielleicht ganz zaghafte Annähern aneinander, das hilflose Gestammel mit der Bitte um Vergebung, die unsichere Geste der Versöhnung, vielleicht auch eine Träne der Reue, das blutrot werdende Gesicht der einzig eingestandenen Scham, lösen auf Erden. Was wir auf Erden lösen, was wir auf Erden ermöglichen in unserem Umgang miteinander, das löst Menschen im Himmel aus. Das löst etwas im Himmel aus, nämlich löst Gnade aus, löst Vergebung aus, löst Befreiung aus, löst Heil aus, löst Freude aus. Party für die Engel, sagt Jesus. Ihr Lieben, wir dürfen vergeben. Wir dürfen loslassen, wir dürfen verzeihen und wir dürfen dem und der, die an uns schuldig geworden waren, aus ihrer Schuld entlassen, aus seiner Schuld lösen. Wir müssen niemanden etwas, ich übertreibe jetzt ein bisschen, 20 oder 30 Jahre nachtragen. Manchmal sind es auch nur 2 oder 3 Jahre und manchmal auch nur 2 oder 3 Wochen. Wir müssen niemanden etwas nachtragen und niemanden etwas vorwerfen, was er einmal oder sie einmal getan hätte, was mich verletzt oder gewurmt hatte. Lösen heißt auch loslassen. Lösen, das ist das bewusste Entscheiden gegen negative Gefühle, gegen negative Gedanken. Oft gelingt uns das ganz wie nebenher. Oft gelingt uns das, ohne dass wir es merken. Manchmal gelingt es nur mit Mühe und manchmal scheitern wir auch ganz kräftig darin. Aber das macht nichts. Denn Jesus sagt, wo 2 oder 3 miteinander beten, wo 2 oder 3 ihre Sprachlosigkeit und ihre Hilflosigkeit im Namen Jesu zu Gott bringen, dort findet die volle Gemeinschaft mit Gott statt. Das kleinste Gemeindegebet also hat die volle Verheißung der ganzen Aufmerksamkeit Gottes. Und viele Probleme klären sich dort, wo wir Menschen aufrichtig miteinander die Nähe Gottes suchen. Wenn wir uns klar machen, wie viel sich durch ein gemeinsames Gebet verändern kann. Denn Christus ist hier, der uns frei macht und der uns liebt. Und in diesem Sinne dürfen wir einander zurufen, wo 2 oder 3 miteinander versammelt sind. Denn Jesus sagt, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr etwas auf der Erde bindet, wird es im Himmel gebunden sein. Wenn ihr etwas auf der Erde löst, wird es im Himmel gelöst sein. Wiederum sage ich euch, wenn 2 von euch auf der Erde übereinkommen, irgendeine Sache zu erbitten, so wird sie ihnen werden von meinem Vater, der in den Himmeln ist. Denn wo 2 oder 3 versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten in ihrer Mitte. Amen.
Ich bete mit uns. Gott, ich danke dir dafür, dass das wahr ist, was wir gesungen haben, dieses Glaubensbekenntnis, dass du gestorben und auferstanden bist und dass du größer bist und stärker bist als der Tod. Aber dass das nicht nur das Ende unseres Lebens bedeutet, sondern dass du schon jetzt wirkst, Herr. Auch in unserer Schuld, auch in unseren Beziehungen, dort, wo wir daran leiden, Herr, da bist du selbst schon längst dort. Und ich möchte dich bitten, du siehst jeden einzelnen von uns, was uns beschäftigt. Herr, dass du dort mit deiner Kraft dort hineinkommst. Herr, dass du uns ja dort berührst, wo wir es gerade brauchen, Herr. Und Gott, genauso möchten wir dich auch bitten für uns und für unsere Gemeinde, für die Menschen, die uns wichtig sind, Herr. Gott, für die Menschen, die krank sind, die wir kennen, Herr. Wir bitten dich, dass du auch bei ihnen bist, dass du sie segnest, dass du ihnen auch jetzt in diesem Moment ganz nahe kommst und du sie anrührst, Herr. Und Vater, wir sehen auch die Nachrichten, was in der Welt los ist, Herr. Wir sehen, wie die Mächtigen mit der Welt und mit Menschen umgehen, was uns immer wieder erschüttert, Herr. Und wir bitten dich, Herr, dass du Frieden in diese Welt hineinbringst, dass du Gerechtigkeit bringst, Herr. Und dass du auch bei allen Opfern bist, die an den Taten dieser Mächtigen leiden, Herr. Gott, ich danke dir, dass du auch auch längst dort schon bei ihnen bist, Herr.
Der Herr segne dich und schenke dir seinen Frieden. Der Herr segne dich und lasse die Wege hell werden, die er dich führt. Der Herr segne dich und lasse dich seine Nähe spüren, auch wenn du dich ängstigst. Der Herr segne dich und öffne deine Augen und dein Herz für die Freude und für die Menschen, die er dir schenkt. So segne dich Gott und so beschütze dich Gott. Amen.